Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident sprach zu den angehenden Junior-Offizieren der indonesischen Streitkräfte und Nationalpolizei. Die Ausgabe aus dem Gesundheitsbudget ist gestiegen. Das Industrieministerium implementiert Industriesystem 4.0 in der kleinen und mittleren Metallindustrie. Der Fremdenverkehr in Labuan Bajo, Ost-Nusa Tenggara, erhält Unterstützung durch den Ausbau der Infrastruktur. Griechenland verlegt eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge nach Portugal und Finnland. Chinesisches Sicherheitsbüro in Hongkong eröffnet. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert angehende Junior-Offiziere der indonesischen Streitkräfte TNI und der Nationalpolizei Polri auf, mit der Staatsideologie Pancasila und den nationalen Zielen des Landes und des indonesischen Volkes konsistent zu gehen. Dies sagte der Präsident, als er am Mittwoch den jungen Offizieren eine Videobriefing gab, das auf der Social Media Seite des TNI Informationszentrums in Jakarta hochgeladen wurde. Joko Widodo wies darauf hin, dass die zukünftigen Junior Offiziere eine 4 Jahre lange Ausbildung hinter sich hätten, die nicht einfach gewesen sei. Der Präsident ermunterte die Junior Offiziere, bereit zu sein, sich den komplizierten Herausforderungen der Welt zu stellen. Der Präsident fuhr fort, die Kandidaten für die Offiziere auf Laufbahn würden in Zukunft darauf mitverantwortlich sein, die Einheit und Integrität Indonesiens zu bewahren. Die Ausgaben aus dem Gesundheitsbudget seien durch die Covid-19-Pandemie von 4,68% am 24. Juni dieses Jahres auf 5,12% gestiegen. Das sagte der Sprecher des Finanzministers für Staatsausgaben, Gunta Wibawa Dasanugraha, gestern in einer Online-Diskussion in Jakarta. Ihm zufolge sei das erhöhte Budget damit begründet, dass sich das Finanzministerium zusammen mit dem Gesundheitsministerium um eine schnellere Erholung von der Covid-19-Krise bemühe. Gunta gab aber auch zu, dass es bei der Verteilung dieses Haushaltsplans immer noch Hindernisse gebe, und zwar besonders bei der Änderung der Obergrenze und wegen technischen Einschränkungen vor Ort, wie zum Beispiel Verzögerungen bei den Ansprüchen auf Unterhaltskosten und bei den Anreisen zu das Gesundheitspersonal. Das indonesische Ministerium versuche, das Industriesystem 4.0 in der kleinen und mittleren Metallindustrie, IKM, PT Sinar Mulia Teknalum zu implementieren. Dies sagte die Generaldirektorin der kleinen, mittleren und diversen Industrien, IKMA, Gati Wibawaningsih am Mittwoch, in ihrer Erklärung in Jakarta. Gati fügte hinzu, das Industriesystem 4.0 in PT Sinar Mulia Teknalum werde mit Hilfe der Unternehmensressourcenplanung umgesetzt. Dieses System ermögliche den Unternehmern, die Produktion einfacher zu planen, Informationen über die Effizienz des Produktionsprozesses zu erhalten, sowie die Maschinenkapazität und die Effektivität der Belegschaft vor Ort zu evaluieren. Dies sei für die kleineren und mittleren Unternehmen von großem Nutzen, da sie damit die noch nicht effizienten Prozesse erkennen und verbessern könnten. Somit würden sie mit zu dem Ziel beitragen, die Vision und Mission der Unternehmen nach ISO-Norm umzusetzen. Das Ministerium für Bau und Volkswohnungsbau PUPR strukturiere die Höhle Goa Batu Cermin in Ost-Nusa Tenggara, um das nationalstrategische Fremdenverkehrsgebiet von Labuan Bajo KSPN zu unterstützen. Der PUPR-Minister Basuki Hadi Mulyono erklärte, dass die Infrastrukturentwicklung in allen strategischen Fremdenverkehrsgebieten auf integrierte Weise geplant werde. So werde sichergestellt, dass die Masterplan für die regionale Infrastruktur, den Straßenbau, Wasser- und Abwasserversorgung, Abwasserverwaltung sowie Häuserbau mit berücksichtige. Das sagte Minister Basuki am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Um die Attraktivität und den Komfort der Touristen zu verbessern, habe das PUPR-Ministerium das Institut für regionalen Wohnungsbau und Infrastruktur in Ost-Nusa Tenggara und das Generaldirektorat für Siedlungsbau beauftragt, ein Amphitheater und Kulturhäuser zu bauen. Dies solle dazu beitragen, lokale Kunst- und Kulturaktivitäten zu fördern, um Arbeitsplätze zu schaffen und das lokale Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die griechische Regierung hat am Dienstag, den 7. Juli, als Teil eines Umsiedlungsprogramms in die EU-Länder 25 jugendliche Flüchtlinge im Alter von 15 bis 17 Jahren aus dem dicht besiedelten Migrantenlager des Landes nach Portugal umgesiedelt. Eine Gruppe der jugendlichen Flüchtlinge lebten in Lagerten auf abgelegenen griechischen Inseln ohne einen einzigen Verwandten in der EU. Die Sonderbeauftragte für minderjährige Flüchtlinge in dem griechischen Migrationsministerium, Irene Agapidaki, Europa-Übernehmer Verantwortung für die Bedürftigsten, die Schutz benötigen. Hunderttausende von Migranten und Flüchtlingen flohen von der Armut oder Konflikten in ihren Heimatländern und machten Griechenland zu einem Sprungbrett, um 2015 und 2016 in andere europäische Länder kommen zu können. Nach dieser Umsiedlung wurde eine weitere Gruppe jugendlicher Flüchtlinge am Mittwoch von Athen nach Finnland ausgeflogen. Am Mittwoch ist in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ein umstrittenes Sicherheitsbüro eröffnet worden. Bei der Zeremonie war auch die Regierungschefin Hongkongs, Carrie Lam, anwesend. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab. Die Grundlage für dieses Büro ist das neue, umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong, das kürzlich in Kraft trat. Das Gesetz ist eine Reaktion Pekings auf die monatelangen Massenproteste der Demokratiebewegung in Hongkong, die sich klar gegen eine Hinwendung zu China positioniert. Nun kann die chinesische Regierung gegen alle Aktionen vorgehen, die sie als subversiv, separatistisch, terroristisch oder als Verschwörung mit ausländischen Kräften einstuft. Viele sehen darin einen massiven Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.294,44 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.322,66 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.378,50 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Steigerung des Exports indonesischer Möbelprodukte zum Thema. Indonesien ist ein Land mit reichlich Waldressourcen. Die Wälder Indonesiens umfassen 125 Millionen Hektar, die Produktionsfelder 29 Millionen Hektar. Obwohl Indonesien über reichlich wirtschaftliche Ressourcen verfügt, sind die Möbelexporte ironischerweise Vietnam immer noch unterlegen. Die Indonesian Lightwood Association ist der Ansicht, dass Indonesien ein tropisches Land mit außergewöhnlich großem Land ist. Die Zahl der Exporte von Möbelprodukten jedoch immer noch unter Vietnam liegt. In den letzten Jahren haben die Exporte der indonesischen Möbelindustrie weiterhin einen zunehmenden Trend gezeigt. Daten des Industrieministeriums zeigen, dass der Exportwert der indonesischen Möbelindustrie im Jahr 2016 1,60 Milliarden US-Dollar betrug, 2017 auf 1,63 Milliarden US-Dollar stieg und 2018 weiter auf 1,69 Milliarden US-Dollar stieg. Laut der Indonesian Statistikbehörde konnte Indonesien im Jahre 2019 Holzmöbel im Wert von 1,95 Milliarden US-Dollar exportieren, ein Plus von 14,6% gegenüber 2018. Angesichts dieser Zahlen nehmen die Exporttrends für Möbel in Indonesien tatsächlich zu. Dieses Wachstum ist jedoch relativ gering im Vergleich zu Vietnam, wo das Exportwachstum dieses Produkts in den letzten drei Jahren 38% oder durchschnittlich 16% pro Jahr gestiegen ist. Es gibt mehrere Probleme, die behoben werden müssen, damit die indonesischen Möbelexporte erheblich zunehmen und sogar Vietnam übertreffen können. Das Haupthindernis, das den Anstieg der indonesischen Möbelexporte immer noch moderat oder nicht signifikant machte, war der Preis für teurere indonesische Möbelprodukte. Tatsächlich sind die Arten und Typen indonesischer Möbelprodukte dieselben wie die von Vietnam hergestellten Produkte. Um dieses Preisproblem zu überwinden, muss die indonesische Regierung das Holzhandelssystem verbessern, da das Holzhandelssystem auch die Produkte der indonesischen Möbelindustrie im Vergleich zu ähnlichen Produkten aus anderen Ländern nicht wettbewerbsfähig macht. Darüber hinaus muss die Regierung die Mehrwertsteuer für Holzstämme beseitigen. Ein weiteres Problem, das zur Exportleistung der Möbelindustrieprodukte des Landes beigetragen hat, ist die geringe Fähigkeit der meisten Wirtschaftsakteure, Produkte mit attraktiven Designs oder Innovationen zu entwickeln. Ein weiteres Hindernis, das Unternehmen oder Exporteure bei der Ausweitung der Möbelexporte belastet, ist die Regulierung. Ein Beispiel für eine Verordnung, die die Möbelexporteure belastet, ist die Holzzertifizierung. Angesichts dieser Hindernisse muss die indonesische Regierung künftig die Holzpolitik deregulieren, die die Möbelexporte Indonesiens erheblich beschleunigen und steigern kann. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 9. Juli 1976. Indonesien startete erstmals den ersten Satelliten namens Palapa A1 vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, den Vereinigten Staaten. Seitdem wird jeder 9. Juli als Tag der Palapa-Satellit gefeiert. Damals war Indonesien nach den USA und Kanada das dritte Land der Welt, das ein inländisches Satellitenkommunikationssystem SKSD mit einem GSO-Satelliten oder geostationär Orbit betrieb. Danach gibt es bis jetzt viele andere neue Satelliten, deren Funktionen immer ausgefeilter werden und die täglichen menschlichen Aktivitäten unterstützen können. Willkommen zum 9. Juli 2002, der Gründung der Afrikanischen Union. Die Afrikanische Union ist eine Union von 54 afrikanischen Ländern. Das einzige afrikanische Land, das der Afrikanischen Union nicht beitritt, ist Marokko. Die am 9. Juli 2002 gegründete Afrikanische Union wurde als Nachfolger der Organisation für Afrikanische Einheit gegründet. Die wichtigste Entscheidung der Afrikanischen Union wurde von der Versammlung der Afrikanischen Union auf dem Treffen der Staatsoberhäupter und der Regierungen ihrer Mitgliedstaaten getroffen. Das Sekretariat der Afrikanischen Union und die Kommission der Afrikanischen Union haben ihren Sitz in Addis Abeba, Äthiopien. Wir ändern Vergangenheit und Gegenwart mit dem 9. Juli 2011 und Abhängigkeit des Südsudans. Der Südsudan liegt in Ostafrika. Das Land war ursprünglich seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1956 Teil der Republik Sudan. Nach Region Südsudan gegründet. Nach dem ersten sudanischen Bürgerkrieg wurde 1972 die Autonomieregion Südsudan gegründet und dauerte bis 1983. Dann endete der zweisudanesische Bürgerkrieg mit dem umfassenden Friedensabkommen von 2005, das die autonome Regierung des Südsudan gebildet wurde. Der Südsudan wurde am 9. Juli 2011 um Mitternacht Ortszeit eine unabhängige Nation, nachdem ein Referendum im Januar 2011 dazu führte, dass rund 99% der Wähler beschlossen, sich aus dem Sudan loszulösen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sekarang mari lah kita semua.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema DPR RI würdig die Wald- und Landrehabilitation gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das indonesische Repräsentantenhaus DPR RI hat die Programme des indonesischen Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK, die auf die Befähigung der Gemeinschaft basieren, gewürdigt. Dies erklärte das Mitglied der Kommission 4 des Repräsentantenhauses Sutrisno am Samstag, den 4. Juli, nach einem Feldbesuch in der Force Management Einheit KPH in Majalengka im Pancur Force Resort RPH im Bezirk Majalengka, West Java, zusammen mit der Ministerin für Umwelt und Wirtschaft Siti Nurbaya. Dieser Besuch war eine Beobachtung und eine Überwachung der Aktivitäten zur Wald- und Landrehabilitation RHL in dieser Region. Sutrisno sagte am Sonntag, den 5. Juli dazu, er habe gesehen, dass die KLHK-Programme in der Covid-19-Ära in der Gemeinschaft verlaufen sei, wie das Bank Pitfafa-Programm, eine Abkürzung von der Nationalen Sozialfonds Aufbaues. Das Programm hat die Gemeinschaft befähigt. Er sagte dazu weiter, wenn die Gemeinde befähigt würde, würde die Gesellschaft die Wälder schützen und das Bank Petra-Programm unterstützen. Sutrisno fügte hinzu, dass er die Gegend bei diesem Besuch gut kenne, in dem er felsig und noch nicht gut organisiert ist. Als geschützter Wald kann die Gemeinde ihn nicht beruhen. Er sagte, dass Majalengka im Allgemeinen strategische Standorte für den Naturtourismus habe. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya übermittelte ihren Dank und ihre Schätzung an die Kommission 4 des indonesischen Parlaments, die die Arbeit ihres Ministeriums unterstützt hat. Daher hat sie ihre Mitarbeiter aufgefordert, den Erfolg, den Boden, Rehabilitationsbemühungen mit der Einbeziehung der Gemeinde zu steigern. Die Gesellschaft muss wirtschaftlich von der Baumbepflanzung profitieren. Die Ministerin Siti Nurbaya erklärte, dass die Regierung derzeit einige Vorschriften angesichts des Kohlewirtschaftswerts mit anderen Ministerien oder Institutionen verfasse. Sie sagte dazu weiter, die Gesellschaft muss mitgeteilt werden, dass das Bepflanzung von Bäumen wirtschaftlich von Kohlen profitieren könne. Aus diesem Grund muss das KLHK-Ministerium für die Gesellschaft im Wald und deren Umgebung immer präsent sein. Insbesondere während dieser Covid-19-Pandemie bis zur Übergangszeit zum Ende von Covid-19 können die Wald- und Landrehabilitationsmaßnahmen eine Arbeit für die Gesellschaft werden, um Einkommen zu erzielen. Die Wald- und Bodenrehabilitation wird durch die Baumbepflanzung und einfache Bautätigkeiten von Boden- und Wasserschutzgebäuden wie Dämme und Gullipark durchgeführt, abhang von Erdrutschen und großer Erosion zu schützen. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Dalam hidupmu tak selalu semudah.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, betreuen uns wieder zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Ost-Nusa Tenggara zu machen. Liebe Zuhörer, die Gesellschaft von Ost-Manggarai setzt und respektiert sehr den Reis als Mutter der Erde. Fast 90% der Bewohner von Ost Manggarai arbeiten als Landwirte, sowohl im Reisfeld als auch in der Plantage. Sie leben zusammen mit der Natur. Angesichts der Bepflanzung verschiedener Gartenbaupflanzen wird zuerst mit einem traditionellen Ritual angefangen, um das Universum und Gott, den Allmächtigen, zu respektieren. Deshalb ist es kein Wunder, warum die Gesellschaft von Ost Manggarai viele traditionelle Rituale, die mit der Landwirtschaft verbunden sind, hat. Da gibt es das Ritual von Weri Matanii Cumdang für das Reis Zatgut. Dieses Ritual hat mit Hühnerblut zu tun. Es gibt auch das Ritual von Pasok Matani oder die Bepflanzung der Reis und Mais Zaman. Die dabei gesegnet werden, das Ritual von Rautkalang oder Säuben des Grases inmitten der Reisfelder und das Ritual von Umbiro, das am Rand der Reisfelder ausgeobt wird, wenn die Reiskerne zu blühen beginnen. Das Umbiro Ritual wird immer von den Bauern in Ost Manggarai, besonders in den Dörfern von Mingan, Rana Kolong, Gunung und Gunung Baru sowie in den Choyuncanchichten anderen Dörfern ausgeübt. Umbiro ist ein Ritual, um das Universum zu bitten, die Reiskerne lang und reichlich werden zu lassen. In der lokalen Sprache bedeutet Umbi, Chien und Ro ist ein Name eines Seils, das im Wald lebt und wächst. Die einzige Artigkeit sei, dass beim Umbiro-Ritual, wo an einem Seil gezogen wird, die Frauen gegen Männer Wette eifern. Sie tragen die Songketra, ein Langstuch und ein Kopftuch namens Destar. Am Anfang des Rituals werden die Lieder in Bezug auf den Reis gesungen. Vor dem Ritual aus Ubung am Rand des Reisfeldes werden Opfergaben wie Hühner, des Schweine und Ziegen an die Natur, Gott und den Vorfahren gegeben. Die Bezüge des Umbiro-Ritual wird ausgeübt, um das Universum, die Vorfahren und den Gott zu bieten, die Landwirtschaftsprodukte reichlich werden zu lassen und den Reis vor der Störung durch Geister abzusichern. Das Ritual wurde von den Vorfahren des Ost Manggarai-Volkes geschaffen, da in der Vergangenheit die Natur immer näher mit dem Menschen verbunden war und alles mit dem Universum zu tun hatte. Diese Tradition ist von Generation zu Generation bis zu der Zeit der modernen Landwirtschaftstechnologie vererbt worden. Bis jetzt veranstalten die lokalen Bewohner das Umbiro-Ritual am Rand des Reisfeldes, wenn die Reis im März zu blühen beginnt. Liebe Hörner und Hörer, bisher wird das Ritual von Umbiro in Form von Tänzen dargestellt. Diese werden von Schulen und Lehrern in den lokalen Grundschulen entwickelt. Sie versuchen weiter, die lokale Weisheit von Osmangare zu erhalten. Das Umbiro-Ritual wird von der Gesellschaft Osmangares ausgeübt, wenn das Gala-Abendessen im Rahmen des internationalen Radrennens Tour de Flores stattfindet. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler der Grundschule tanzen in am Muara Borong Strand. Liebe Zuhörer, das war das Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Das Umbiro Ritual. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das NTB Elektrofahrrad weltweit. Liebe Zuhörer, eine gute Nachricht kommt von der Klein- und Mittelständischen Industrie IKM. Es ist einer Klein- und Mittelständischen Industrie gelungen, Elektrofahrräder herzustellen und es ins Ausland zu verkaufen. Das Elektrofahrrad wird von einer Kleinen- und Mittelständischen Industrie IKM namens Lombok E-Bike Builder Lebui hergestellt und ins Ausland exportiert. Die Vereinigten Staaten, Australien, Norwegen und das Vereinigte Königreich haben das Elektrofahrrad aus West Lombok importiert. Es kostet zwischen 15 und 100 Millionen Rupiah, je nach Modell und Spezifikation. Liebe Zuhörer, dieses Elektrofahrrad ist seit 2016 schon vorhanden. Eine der Eigenschaften des von Lebui hergestellten Elektrofahrrads ist eine starke elektrische Energie mit einem sportlichen Konzept. Die Batteriekapazität und der Kilometerstand werden auch unterschiedlich hergestellt. Das ist vom Budget und der Marktnachfrage abhängig. Das Elektrofahrrad kann mindestens den Weg von 30 km mit einer Ladedauer von 2 bis 4 Stunden zurücklegen. Einige Elektrofahrräder können auch den Weg von 150 km zurücklegen. Je größer das Budget ist, desto ist länger die Entfernung. Liebe Zuhörer, Gede Sukarma Dijaya der Inhaber von Lebui sagte, dass die Idee zur Herstellung des Elektrofahrrads mit seiner Initiative begonnen werde, um das konventionelle Fahrrad zu einem Elektrofahrrad umzuwandeln. Er braucht mehr als einen Monat, um das Elektrofahrrad zu produzieren. Es wird mit dem Entwurf des Designs begonnen und mit dem Druck des Rahmens und dem Schneiden von Eisen fortgesetzt, um den Form der Kurve und das Biegen des Modells zu folgen. Dann wird es geschweißt und gelackiert. Alles werden wegen ihrer eigenen Kreativität original gemacht, insbesondere im Designbereich. Wegen des handgemachten Produkts ist der Preis dieses Elektrofahrrads ziemlich hoch, vor allem da der Elektro-Kits und die Batterie aus Jakarta gebracht werden. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft das Elektrofahrrad von Pabrik produziert werden könnte, damit sein Preis günstiger wird. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das über das Elektrofahrrad von der Voice of Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau
kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Zizi Nong by Uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3300 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Tetap bagai neraka tanpa Suka engkau tersipu malu, lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi dara cara untuk mendapatkan diri. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah, oh 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 yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah. Lalu harus bagaimana saya benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja, bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.